Liebe Gemeinde, in den 70er Jahren, da machte ein Hamburger Theater Furore mit einer Shakespeare-Aufführung. Dabei ließ der Regisseur Peter Zadek, ich erinnere mich noch dran, weil wir mit unserer Schulklasse da waren, an einer Stelle grünen Slime von der Decke herunterregnen. Es war ziemlich unappetitlich, dieses grüne Zeug auf der Theaterbühne in Hamburg. Und die Schauspieler sind dann da drin herumgewartet. Das war als Provokation gedacht. Es hat immerhin Aufmerksamkeit gebracht. Und als Zadek erst im letzten Jahr starb, da schrieb der Spiegel über ihn, seit den 50er Jahren hatte er Kritik und Publikum begeistert und auch immer wieder gezielt provoziert. Provokation. Vom lateinischen provocare, das heißt hervorrufen, herausfordern. Das bedeutet, dass man gezielt versucht, bei anderen Personen ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Reaktion zu erzielen. Rauszukitzeln gewissermaßen. Und bei manchen Künstlern gewinnt man den Eindruck, da wird fast mit Gewalt die Provokation gesucht. Manchmal künstlich, so nur um Aufmerksamkeit zu finden. Und oftmals ist die Aufregung dann genauso schnell verflogen, wie sie aufgekommen war. Provokation um der Provokation willen. Da hat es jemand drauf angelegt. Und dann gibt es noch eine andere Art von Provokation. Sie geschieht, um dem Gegenüber gezielt zu helfen. Etwa wenn in der Medizin bestimmte Reaktionen ausgelöst werden, um eine Krankheit zu diagnostizieren. Dann spricht man auch von Provokation. Und das soll dem Gegenüber helfen, soll es nicht reizen, sondern helfen. Und heute werden wir sehen, auch das Evangelium von Jesus Christus ist im besten Sinne des Wortes eine Provokation. Wo es laut wird, da fordert es den Hörer in einer einzigartigen Weise heraus. Und er kann sich dem auf Dauer nicht entziehen. So haben wir es durch die gesamte Apostelgeschichte hindurch erlebt. Seit dem 20. Januar 2008, wo wir jetzt durch dieses biblische Buch uns hindurch arbeiten. Mehr als 2,5 Jahre lang. Und so führt es uns Lukas auch in dieser vorletzten Szene seines Berichts noch einmal vor Augen, diese biblische Provokation. Und die Frage ist, ob wir uns davon provozieren lassen. Zuletzt hatten wir ja gesehen, wie Paulus nach langer und gefährlicher Seereise endlich wieder Rom erreicht, nach dramatischen Zwischenfällen. Sie erinnern sich, waren sie auf Malta gelandet, hatten dort überwintert. Im Februar des Jahres 60 bricht diese bunte Reisetruppe dann ein letztes Mal auf, um endlich das Reiseziel in Rom anzusteuern und wir mit ihnen. Und dann kommen erstmal die ca. 95 Kilometer von Malta bis Sizilien. Das können Sie sich auf der Karte gut vorstellen. Malta bis Sizilien. Und dann geht's nach 3 Tagen weiter an der Küste herauf bis Region, von dort bis Puteoli. Der Ort heißt heute Pozzuoli. Und inzwischen hat sich die Nachricht längst bis Rom herumgesprochen. Paulus kommt. Der berühmte Schreiber des Römerbriefs, Paulus ante portas. Er steht vor den Toren. Nichts wie los. Da schicken die römischen Christen eine Delegation auf dem Weg, dem Paulus entgegen. Von Rom bis Puteoli sind das ca. 200 Kilometer. Die kann man in 5 Tagen zu Fuß gehen. Mal ausprobieren. Die einen kommen Paulus bis zum Forum Appii entgegen. Die anderen erwarten ihn, wie Lukas beschreibt, in Tres Tabernae, hatten wir gesehen. Man kann diesen Ort vielleicht auch übersetzen, 3 Kneipen. Und dann heißt es hier in Vers 15, als Paulus die Brüder sah, die ihm da entgegenreisen, um ihn gewissermaßen abzuholen nach Rom. Da dankte er Gott und gewann Zuversicht. Das hat ihn gestärkt. Und wir hören fast, wie erleichtert er in diesem Moment ist. Zuversicht muss einer gewinnen, der nicht voller Zuversicht ist. Da sah er die Brüder und er freute sich einfach drüber. Paulus hatte eine knallharte Zeit hinter sich gehabt, auch persönlich. Und seinen beiden Begleitern, Lukas und Aristarchus, war es ganz ähnlich gegangen. Die brauchten jetzt wirklich Stärkung. Um sie herum die ganze Reise über Verbrecher, römische Soldaten, raue Seeleute und immer wieder bedrohliche Situationen und Angst. Und dann kommen ihnen die Brüder aus Rom entgegen. Man sieht sich zum ersten Mal und es ist doch ein wenig, als käme man nach Hause. Wir nach Hause kommen, endlich wieder umgeben vom Schutz der Gemeinde. endlich wieder geborgen im Schutz der Gemeinde. Was für ein Segen. Was für ein Segen kann das auch für uns sein. Und was werden sie sich alles zu erzählen gehabt haben auf den letzten Kilometern bis nach Rom? Was werden sie berichtet haben? Was werden sie auch gebetet haben miteinander? Ach, Paulus, gut, dass du da bist. Und dort angekommen, dürfen die Christen den Paulus aber nicht einfach in eines ihrer Häuser mitnehmen. Das wäre sicherlich das Beste für ihn gewesen. Sondern er bleibt unter der Aufsicht der römischen Behörden. Immerhin bekommt er ein Einzelquartier. Das macht es für ihn komfortabel. Er bekommt viele Freiheiten. Und genau an dieser Stelle sitzt unser Predigtext heute wieder ein. Heute Morgen also die vorletzte Szene der Apostelgeschichte. Die vorletzte Szene. Und am Reformationssonntag wollen wir dann versuchen, dieses riesige Buch abzuschließen. Das ist das hehre Ziel. Wir werden sehen, ob wir es schaffen. Heute also die vorletzte Szene daraus. Lukas in der Apostelgeschichte, Kapitel 28, die Verse 16 bis 29. 28, die Verse 16 bis 29. Und Sie haben das auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich. Es geschah aber, das heißt, wir fangen lieber in Vers 16 an. Als wir nun nach Rom hineinkamen, wurde dem Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Es geschah aber nach 3 Tagen, dass Paulus die angesehensten der Juden bei sich zusammenrief. Als sie zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter und bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer. Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient gehabt hätte. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen. Nicht, als hätte ich mein Volk wegen etwas zu verklagen. Aus diesem Grund habe ich gebeten, dass ich euch sehen und zu euch sprechen könnte. Denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist dein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet oder gesagt hätte. Doch wollen wir von dir hören, was du denkst. Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr an allen Enden widersprochen wird. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Die einen stimmten dem zu, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. Bis dahin zunächst. In Rom bekommt Paulus also sofort eine Art Komfortgefängnis zur Verfügung gestellt. Für damalige Verhältnisse war das ganz erstaunt. Die sogenannte Custodia Militaris, da hat er ein Einzelquartier in privater Herberge. Vers 30 spricht dann von einer Mietwohnung. Er wurde bewacht durch einen einzelnen Aufpasser, war möglicherweise an den angekettet, damit er nicht türmen konnte, und konnte aber Besuch empfangen, Briefe schreiben. Mehrere unserer biblischen Briefe sind in dieser römischen Gefangenschaft entstanden. Das war so eine sehr produktive Zeit auch für Paulus. Und wir fragen gespannt, wie wird Lukas jetzt seine Apostelgeschichte ausklingen lassen? Wenn Sie eine Frage frei hätten, was Sie jetzt zum Schluss noch wissen wollen von Lukas, was hätten Sie ihn gefragt? Vielleicht hätte ich ihn gefragt, wie ist eigentlich der Prozess ausgegangen? Wie ist das gelaufen, Lukas? Er schreibt es nicht. Vielleicht hätten Sie gern gewusst, wie hat die Gemeinde in Rom auf Paulus reagiert? Was haben Sie zusammen unternommen? Wie lagen die Gespräche bei Ihnen? Was ist dabei herausgekommen? Lukas schreibt es nicht. Oder wir hätten gerne wissen wollen, wie es denn nach den 2 Jahren weiterging, die Paulus da in diesem Komfortvollzug gewesen ist. Was kam danach? Kam er noch mal raus? Wie ging es weiter? Lukas schreibt es nicht. Stattdessen berichtet er auch von Rom, was wir bereits von anderen Reisestationen kennen, nämlich dass Paulus zuerst zu seinen jüdischen Volksgenossen geht, um mit ihnen die Situation zu klären. Das ist hochinteressant. Wir werden gleich sehen, warum. Die sollen verstehen, wie seine Position ist und wie er zu ihnen steht. Und ihr Lieben, das ist das Erste, was das Evangelium hier provoziert. Klärungen. Also wenn Sie mitschreiben, erstens Klärungen. Das Evangelium provoziert Klärungen von Fronten. Wo das Evangelium auftritt, da fordert es alle heraus, alle. Entschuldigung. Wo das Evangelium laut wird, da gibt es immer Klärungsbedarf gegenüber anderen Ansprüchen, gegenüber anderen Gruppen, gegenüber anderen Weltdeutungen. Immer. Bei Paulus sind diese anderen Gruppen in der Regel zuerst seine ethnischen Brüder aus dem Judentum. Er ist ja immer zuerst in die Synagoge gegangen, wenn es in einer Stadt eine Synagoge gab, und hat mit denen geredet. Und so sucht er auch hier den Kontakt zu seinen jüdischen Freunden oder seinen jüdischen Volksgenossen, muss man sagen. Er kommt ja nicht raus aus dem Gefängnis, also müssen sie zu ihm kommen. Und so wird das hier gehandhabt. Bei Paulus, kaum hat er sich 3 Tage lang in seinem Quartier erholt, bittet Paulus die führenden Vertreter der jüdischen Community um ein klärendes Gespräch. Das wird hier in den Versen 17 bis 20 berichtet. Es geschah aber nach 3 Tagen, dass Paulus die angesehensten der Juden bei sich zusammenrief. Als sie zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, also er nennt sie Brüder, weil sie Judenbrüder miteinander sind, Volksgenossen. Ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnung der Väter und bin doch trotzdem als Gefangener aus Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer. Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient hätte. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen, nicht, als hätte ich mein Volk wegen etwas zu verklagen. Darum ging's nicht. Das ist ganz wichtig. Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen und zu euch sprechen könnte, denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Das Evangelium provoziert Klärung. Zuverlässige Quellen belegen, es gab im damaligen Rom viele Juden, besonders in den Randgebieten der Stadt, mehrere 10.000 wahrscheinlich. In den Quellen werden 11 verschiedene Synagogen genannt, die damals in Rom existierten. Das war nicht zentral organisiert, sondern verschiedene jüdische Gruppen hatten ihre eigene Synagogengemeinde offensichtlich. Die erste Erwähnung von Juden in Rom finden wir bereits 139 vor Christus, also etwa 200 Jahre vor diesem Ereignis. Und Paulus bittet jetzt die führenden Repräsentanten um ein Gespräch. Er will zeigen: Leute, in ethnischer Hinsicht bin ich noch immer ein Teil des jüdischen Volkes. Ich stehe noch zu euch. Ich habe nicht aufgehört, Jude zu sein. Klärungen. Paulus weiß nicht, was ihm der Jerusalemer Klerus inzwischen angehängt hat, ob irgendein Rufmord ihm schon nach Rom vorausgeeilt ist. Das weiß er nicht. Er legt jedenfalls größten Wert darauf, dass er sich an seinem jüdischen Volk nicht schuldig gemacht hat. Das ist ihm ganz wichtig. So viel Klarstellung muss sein. In Vers 17 sehen Sie das, wo er sagt: Ich habe nichts getan gegen unser Volk und gegen die Ordnungen der Väter. Also das Evangelium, sagt er ganz deutlich, richtet sich nicht gegen die Juden. Und auch sonst hat Paulus sich nicht zu Schulden kommen lassen. Eigentlich hätten die Römer ihn wieder laufen lassen müssen. Schon gar nicht hatten sie Anlass, irgendwie die Todesstrafe gegen ihn zu verhängen. Das betont er hier in Vers 18 nochmal. Ganz klar, er sagt: Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, die Römer, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient gehabt hat. Die Sache ist juristisch eigentlich klar. Aus diplomatischen Gründen haben sie dann doch dem jüdischen Drängen nachgegeben und Paulus in Haft gelassen, und deshalb musste er sich auf den römischen Kaiser berufen, um für sich ein gerechtes Verfahren zu bekommen. Für sich und nicht etwa, um beim Kaiser gegen sein jüdisches Volk zu klagen. Das macht er auch nochmal deutlich. Leute, ich bin jetzt nicht ein Kollaborateur mit den Römern gegen euch. Bitte versteht das. Es muss geklärt werden. Und Paulus will ihnen das also gleich nach seiner Ankunft in Rom Aug in Aug mitteilen. Das ist ihm ganz wichtig, dass hier keine falschen Fronten aufgebaut werden. Vers 20, aus diesem Grund, um das alles zu klären, habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen und euch sprechen könnte. Er tut also alles, was von ihm aus möglich ist, um die Sache klarzumachen. Und er sagt: Damit ihr auch wisst, wie ich inhaltlich stehe, was ich inhaltlich predige, was meine Botschaft ist, mein Anliegen, damit ihr das auch wisst, sage ich euch, um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten, nehme ich das alles in Kauf. Das Evangelium steht nicht im Widerspruch zu eurer hebräischen Bibel, zu unserem Alten Testament, sondern das Evangelium bringt die Erfüllung all dessen, was Gott durch Mose und durch David und durch die anderen Propheten versprochen hat. Versteht das doch. Ganz ähnlich hat es Paulus ja schon vor Agrippa erklärt, in Apostelgeschichte 26, da sagte er, ich stehe vor Gericht, weil ich auf die Verheißung hoffe, die Gott den Vätern Israels gegeben hatte. Also sagt er auch hier, ich trage diese Ketten wegen der Hoffnung Israels, nicht gegen Israel. Weil ich von dieser Hoffnung nicht schweigen kann. Worauf hat Israel denn gehofft? Dass Gott sein Reich aufbauen wird, dass er den Messias schicken wird, dass der Messias die Schuld und den Unfrieden zwischen Gott und Mensch besiegen würde, dass der Messias die grauenvolle Macht des Todes brechen würde, dass er das ewige Leben bringen würde. Auf das alles hoffte auch Israel. Wenn Sie etwa denken an das, was Hiob in Hiob 19 sagt, wo er dieser Hoffnung Ausdruck gibt. Ich will Ihnen nur kurz diese zwei Verse vorlesen, Hiob 19, ab Vers 25, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Und ich werde selbst ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Es wird eine Auferstehung der Toten geben. Das ist die Hoffnung Israels. Und wie hat es Jesaja so schön geschrieben? Euer Prophet Jesaja, in Jesaja 26, Vers 19. Aber deine Toten werden leben. Deine Leichname werden auferstehen. Das ist die Hoffnung Israels. Es wird die Auferstehung kommen. Es wird Gottes Reich kommen. Es wird alles gut werden. Oder Daniel 12, Vers 2. Und viele, die unter der Erde liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Paulus sagt, Leute, das ist die Hoffnung Israels. Und für diese Hoffnung stehe ich. Diese Hoffnung verkündige ich euch. Und für diese Hoffnung bin ich auch bereit zu leiden und mich einkerkern zu lassen. Ich verkündige den Messias, den Retter, der den Tod gebrochen hat. Also auch in Rom versucht Paulus von Anfang an, unnötige Anstöße zu vermeiden. Er macht den Juden deutlich, es ist eigentlich eure Botschaft. Ich bin nicht gegen euch. Auch wenn man mich da in Jerusalem bei eurem Klerus dessen bezichtigt hat, das stimmt aber nicht. Glaubt denen nicht. Glaubt denen ihre Lügen nicht. Und zugleich kann er diesen Konflikt mit dem zeitgenössischen Judentum nicht einfach umgehen. Und Paulus sagt, Leute, begreift doch, das Evangelium von Jesus will uns Juden nichts wegnehmen, sondern es will dafür sorgen, dass wir alles bekommen, was Gott uns versprochen hat. Es will uns nichts wegnehmen. Uns Juden schon gar nicht. Aber dafür müssen wir uns für den Messias öffnen, für den jüdischen Messias für alle Welt, Jesus Christus. Das Evangelium provoziert die Klärung der Fronten. Bis heute. Und wissen Sie, das gilt nicht nur gegenüber dem Judentum. Das gilt genauso etwa gegenüber dem Islam. Wenn ein überzeugter Moslem das Evangelium von Jesus Christus hört, dann entsteht sofort die Frage, tja, und was bedeutet das jetzt für den Islam? Wie stehst du zu Mohammed, wenn du an Jesus glaubst? Und wie stehst du zu Jesus, wenn du an Mohammed glaubst? Wie sind die Fronten da? Was heißt das? Was bedeutet das? Das Evangelium macht es immer spannend. Das Evangelium dringt immer auf Klärung. Wir haben ja in der Bibelstunde am letzten Donnerstag darüber gesprochen und gesehen, es gibt zwischen Jesus und Mohammed nur ein Entweder-Oder. Es können nicht beide gleichzeitig wahr sein. Und wenn Jesus die Wahrheit sagt, dann hat der Koran Unrecht. Ja, natürlich, im Koran ist auch von einem Isa die Rede, der so Jesus darstellen soll. Aber dieser Isa ist nur eine Karikatur von Jesus. Dieser Isa ist nicht Gottes Sohn. Dieser Isa ist nicht am Kreuz gestorben. Dieser Isa trägt nicht meine Schuld. Dieser Isa ist auch nicht auferstanden. Dieser Isa kann keinen retten. Verstehen Sie, in dem Augenblick, wo das Evangelium klar wird, da klären sich auch die Fronten. Da klären sich auch die Fronten gegenüber unseren nichtchristlichen Zeitgenossen. Da klären sich auch die Fronten etwa gegenüber unseren Verwandten, die noch nicht an Jesus glauben. Wenn jemand in seiner Familie Christ wird, und vielleicht ist er der Erste, der in seiner Familie Christ wird, dann stellt sich sofort die Frage, ja, du hast dich jetzt zu Jesus bekehrt, wie stehst du jetzt zu uns? Und was bedeutet das für uns? Und was sagt das Evangelium, dem du glaubst, jetzt über uns, wenn du zu Jesus gehörst? Verstehen Sie, wenn in einer Ehe einer Christ wird, das Evangelium drängt auf Klärungen, Klärungen der Fronten, in Liebe und Klarheit, wo das Evangelium bekannt wird, persönlich bezeugt wird, da fordert es immer zur Stellungnahme heraus. Da stellt es immer alles erstmal grundsätzlich auf eine neue Basis und in ein neues Licht. Und dabei sollen wir behutsam vorgehen. Sehen Sie, wie besonnen Paulus das gemacht hat, wie liebevoll. Er hat nicht einfach nach der Kopfab-Methode die Leute abgekanzelt, sondern er hat versucht, unnötige Anstöße zu vermeiden. Er hat gesagt, seht doch, es ist doch die Hoffnung Israels, es ist die Hoffnung aus eurem Alten Testament. Begreift das doch. Lasst euch doch locken. Und er hat versucht, Missverständnisse so weit wie möglich auszuräumen. Er hat gesagt, ich verklag euch doch nicht beim Kaiser. Ich mach doch nichts gegen euch. Versteht das doch bitte. Ich will euch nur zu Jesus rufen, weil ihr ihn braucht. Und Paulus hat zugleich ganz ehrlich zugegeben, wo der wirkliche Spannungspunkt lag. Das Evangelium provoziert Klärung. Und scheinbar ist das Gespräch mit den Judengenossen dort in Rom ganz gut angelaufen. Offensichtlich hat es hier noch keine gezielte jüdische Propaganda gegeben gegen den ehemaligen Musterschüler Paulus, der jetzt abtrünnig geworden war. Und so steht dann hier auch in Vers 21, Sie können das nachlesen, Sie aber sprachen, wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist ein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet hätte. Das ist doch schon mal viel wert. Über dich etwas Schlechtes berichtet und gesagt hätte, das ist nicht passiert, Paulus. So, das wäre leicht möglich gewesen. Sie müssen wissen, die jüdischen Gemeinden damals waren durch ein gut funktionierendes Informationsnetz international miteinander verbunden. Das klappte ganz ordentlich, wenn eine jüdische Gemeinde einer anderen etwas mitteilen wollte. Und in schweren Fällen, da schickte die Jerusalemer Behörde sogenannte Abgesandte, Schelichim nannten sie die, und die haben dann schon die Stimme der Jerusalemer Zentrale ordentlich zur Geltung gebracht. Auch Sanktionen manchmal verhängt. Manchmal genügte schon ein warnender Brief von der Zentrale. Da funktionierte das System, das Netzwerk. Bei Paulus hatte man das also noch nicht gemacht. Offensichtlich hatte sich die jüdische Behörde auch keine großen Chancen mehr ausgerechnet, den Paulus auf fremdem Terrain in Rom noch irgendwie zur Strecke bringen zu können. Bisher war man ja vor Gericht auch nicht gegen ihn angekommen. Man hatte die Römer nicht von seiner Schuld überzeugen können. Wahrscheinlich wollten die Jerusalemer auch ihre jüdische Community vor Ort nicht in Rom in einen aussichtslosen Kampf schicken. Sie wollten auch nicht, dass die sich lächerlich machen vor dem römischen Kaiser. Also überlässt man den Fall Paulus jetzt den römischen Behörden und hält sich lieber raus, als sich die Finger daran zu verbrennen. Das scheint die Devise gewesen zu sein in dieser Situation. Und zu sagen, Paulus, bei uns ist deine Weste noch weiß. Bei uns steht der Name Paulus noch nicht auf der schwarzen Liste, noch nicht auf dem Index. Wir können also gut miteinander reden. Das heißt nicht, dass die Juden in Rom noch nicht von Paulus gehört hätten. Das hatten sie bestimmt. Er war schon bekannt als Verkündiger in dieser Zeit. Aber es war noch keine Beschwerde gegen ihn vorgekommen. Und immerhin auch die Christengruppe in Rom war den Juden ein Begriff. Und dazu kommen wir jetzt. Seine interessante Formulierung hier in Vers 22 ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen. Sie aber sprachen, Vers 21 nochmal, wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist dein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet oder gesagt hätte. Doch wollen wir von dir hören, was du denkst. Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr an allen Enden widersprochen wird. Also, da finden wir das Zweite, was durch das Evangelium provoziert wird. Das Evangelium provoziert nicht nur Klärung der Fronten, sondern das Evangelium provoziert auch zweitens Widerspruch. Haben Sie es gemerkt? An allen Orten wird ihr widersprochen, wissen Sie, manche naiven Gemüter. Die denken, naja, früher haben die Leute das Evangelium so breitwillig geschluckt und mit der Moderne und mit der Aufklärung, da kamen dann so die kritischen Gedanken und da kriegten die Christen dann plötzlich Gegenwind. Nein, weit gefehlt. Die Apostelgeschichte hat uns auf Schritt und Tritt eines anderen belehrt. Es gab Widerspruch auf Widerspruch auf Widerspruch von Anfang an. Und auch die römischen Juden im ersten Jahrhundert sagen, Vers 22, von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr an allen Enden widersprochen wird. Kennen wir das? Wörtlich heißt es da, über diese Sekte ist uns bekannt, dass sie überall mit Worten bekämpft wird. So kann man das übersetzen, dass sie überall mit Worten bekämpft wird. Schon damals war der Sektenbegriff eine heikle Sache. Heresis im Griechischen, da steckt das Wort für Häresie auch drin, also für Irrlehre. Es war noch nicht ganz so naiv und negativ vor allem besetzt wie heute. Wenn man heute sagt Sekte, dann heißt das Abweichung vom Glauben. Wenn man heute sagt Sekte, dann hat das manchmal so den Beigeschmack, das ist eine unseriöse religiöse Sammlungsbewegung. Dann verwendet man das manchmal auch, um naive, versponnene politische Gruppierungen damit zu bezeichnen. Das ist so die Sekte der Übermäßigen, ja, manche sagen dann Öko-Freaks oder die Sekte, die sich um irgendwelche anderen Sonderthemen ständig kümmert. Es hat einen sehr, sehr negativen Klang. Damals war es noch nicht ganz so negativ, aber auch schon problematisch. Sekte bedeutete neue Glaubensrichtung, neue Lehrmeinung, aber leicht anrüchig, schon abweichend von dem, was eigentlich so bekannt und geduldet ist. Aber was war nun das Besondere an dieser christlichen Sekte? Warum provozierte sie allenthalben Widerspruch? Was war das Problem? Das wollen die Juden, die römischen Juden jetzt von Paulus wissen. Und natürlich wollen sie wissen, Paulus, wie stehst du zu denen? Was ist dein Verhältnis zu denen? Machst du da mit oder nicht? Wie verhältst du dich? Das wollen sie auch von uns oft wissen. Wie stehst du eigentlich zur Gemeinde der Christen? Was ist deine persönliche Haltung dazu? Gehörst du auch zu denen? Was sagen wir dann? Und schnell wird ein zweiter Termin vereinbart. Der Teilnehmerkreis bei diesem zweiten Gespräch wird nochmal erweitert. Also noch mehr Juden aus Rom kommen dazu, Vers 23. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen, da steht viele, man kann auch wörtlich übersetzen, ziemlich viele zu ihm in die Herberge. Und sie sammeln sich da und es heißt, und da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Das ist jetzt total spannend, was jetzt kommt. Paulus redet einen ganzen Tag lang über zwei Predigtpunkte. Da sehen Sie mal, wie kurz ich bin. Einen ganzen Tag lang über zwei Predigtpunkte, über das Reich Gottes und über Jesus. Die haben sich wirklich Zeit genommen. Einen ganzen Tag lang hat er mit den Leuten geredet, diskutiert, studiert. Er hat die hebräischen Schriften sicherlich aufgeblättert. Die hat er sich bestimmt wieder besorgen lassen. Er hat gesagt, Leute, jetzt lasst uns mal genau schauen. Was sagt das Wort Gottes eigentlich? Ja, das Reich Gottes, das kannten die Juden aus ihren eigenen heiligen Schriften, aus dem Alten Testament. Gottes Reich, sagt schon das Alte Testament, wird was? Wird am Ende über alle anderen Reiche siegen. Das ist das Reich Gottes. Gottes Reich wird alle weltlichen Reiche zum Ende bringen. Gott wird das letzte Wort sprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus in dieser Stunde seinen jüdischen Volksgenossen vorgelesen hat, was in Daniel 2 steht, wo Daniel von diesem Traum berichtet wird über die Reiche der Welt. Und wo es dann heißt, du König, hattest einen Traum, ein großes, hohes, hellglänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich einzusehen, ein Symbol für die Machtreiche dieser Welt. Und schauen Sie, was dann passiert. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Da sind all diese Weltreiche schon vorausgesehen, die dann kommen werden. Wir haben das bei unserer Untersuchung des Danielbuches genau angeschaut. Und dann kommt's. Vers 34, Daniel 2, Vers 34. Das sahst du. Bis was geschah? Bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Der große Stein. Und dann heißt es am Ende, der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt erfüllte. Der Messias ist der Stein. Der Messias kommt und bringt das Reich, das alle anderen Reiche einnimmt und besiegt. Das ist Gottes Reich. Schaut, das wird geschehen. Und hier steht übrigens, Paulus bezeugte ihnen das. Das heißt, er hat sich persönlich engagiert. Hier steht nicht, Paulus dozierte ihnen das. Verstehen Sie den Unterschied? Paulus hat gesagt, Leute, wir dürfen dazugehören. Es ist Gottes Reich. Das ist nicht nur ein Lehrsystem. Ich will dabei sein in diesem Reich. Es ist der lebendige Gott, der dieses lebendige Reich bringt. Hakt das nicht vorzeitig ab. Er bringt sein Reich. Und der Messias ist der mächtige Stein, der all die Weltreiche überwindet. So weit, so gut. Das war höchstens für die Römer anstößig, denn es hieß, euer Reich wird nicht ewig bestehen. Das war für die Juden noch nicht anstößig. Aber nun kam das Neue. Und das müssen Sie verstehen, die Kombination zwischen dem Reich Gottes und Jesus. Das war das zweite Thema. Paulus sagt, und wisst ihr, wer der Messias ist, der dieses Reich bringt? Das ist Jesus Christus. Das ist der gekreuzigte und auferstandene Christus. Er bringt das Reich. Er ist der König. Ihn brauchen wir. Er ist der Richter, der das letzte Wort spricht. Es geht um Jesus. Er setzt dieses Reich durch. Das glauben wir, weil wir ihn kennen. Und schauen Sie, so genau hatte es doch auch der Herr Jesus schon gesagt. In Markus 1, Vers 15 hatte der Herr Jesus von sich selbst gesagt, als er seinen Dienst antrat, Sie kennen alle diesen Vers, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und jetzt kehrt um und glaubt an das Evangelium und gibt zu, dass ihr mich und meine Vergebung eurer Schuld braucht. Jesus ist der Messias, der das Reich bringt. Und dieses herrliche Reich hat zwei Seiten. Es ist gegenwärtig. Es ist schon jetzt da in der Person von Jesus. Und wer jetzt zu Jesus gehört, der gehört schon zu diesem Reich. Wenn Sie Christ sind, wenn Sie an Jesus als Ihren Erlöser und Herrn glauben, dann gehören Sie schon jetzt, dann sind Sie schon jetzt Bürger dieses Reiches. Sie leben da schon drin. Und die Wunder, die der Herr Jesus getan hat, waren Zeichen dafür, dass dieses Reich Gottes jetzt schon angefangen hat. Und die Wunder haben gezeigt, wie es einmal in Vollkommenheit sein wird, wenn er sein Reich endgültig bringt. Also dieses Reich hat eine gegenwärtige Dimension. Schon jetzt, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Vergebung deiner Sünden hast, wenn du versöhnt bist mit dem heiligen Gott, dann gehörst du schon zu diesem Reich, dann bist du schon drin. Dann darfst du dich schon felsenfest darauf verlassen. Das ist die gegenwärtige Seite dieses Reiches. Und dann hat dieses Reich auch eine zukünftige Seite. Jesus wird das Reich Gottes einmal endgültig und sichtbar aufrichten. Und dann wird keiner mehr daran vorbeisehen können. Und dann werden sich alle beugen müssen. Alle, die auch jetzt scheinbar dem noch widerstehen. Er wird herrschen über alle Welt. Das wird kommen. Das wird mit Sicherheit kommen. Er bringt sein Reich, er ist der König, denn er ist der Messias und er hat den Tod und er hat den Teufel auf ewig besiegt. Das hat Paulus ihnen erläutert. Und vielleicht haben sie gefragt, ja, aber Paulus, warum soll ausgerechnet Jesus dieses Reich bringen? Was, wer sagt dir, dass du dich auf Jesus verlassen kannst, dass es nicht eine Täuschung war? Dass es nicht ein Scharlatan war? Und Paulus sagt, schaut doch nach in eurer eigenen Bibel. Schauen Sie, das belegt Ihnen Paulus, Vers 23, aus dem Gesetz des Mose und aus dem Propheten. Da sagt er, lest doch das Alte Testament. Lest doch, was dort steht über den Messias, was er tun wird, wo er geboren werden wird. Von einer Jungfrau in Bethlehem, die Wunder, die er tun wird, dass er auferstehen wird, dass er ein Sühne- und Opfertod sterben wird. Das alles, was in euren Schriften über den Messias steht, das ist an Jesus erfüllt. Und er predigte ihn Jesus aufgrund ihres eigenen Alten Testaments. Und das war nicht schwer, denn das Alte Testament fließt über von Jesus. Und je besser Sie Jesus kennen, umso besser verstehen Sie das Alte Testament und finden ihn an so vielen Stellen dort schon wunderbar eindeutig angekündigt. Und Paulus predigte Ihnen das jetzt und macht das deutlich. Leute, das Reich kommt, es kommt durch Jesus und so sagen es schon eure alten Schriften. Und wissen Sie, das Wort, was hier Luther übersetzt hat mit Predigten, da steht wörtlich, er versuchte sie zu überzeugen. Das heißt, er brachte ihnen Argumente. Er machte vielleicht eine Spalte, was sagt unser Altes Testament über den Messias? Und eine zweite Spalte, wie hat sich das in Jesus erfüllt? Er hatte noch kein Overhead-Projektor, aber er wird Ihnen das sicherlich sehr, sehr gut und didaktisch klar auch dargelegt haben. Einen ganzen Tag lang. Ich hätte gerne zugehört damals und mitgeschrieben. Wir haben ja in der Apostelgeschichte so manche Predigt des Paulus kennengelernt. Und darum dürfen wir davon ausgehen, dass er auch hier in dieser Situation jetzt in Rom den Sack dann am Ende richtig zugebunden hat. Und er wird Ihnen am Ende gesagt haben, Leute, dein Leben entscheidet sich daran, ob du drin bist in diesem Reich oder draußen. Dein Leben entscheidet sich daran. Ob du deine Ewigkeit in der Hölle oder im Himmel verbringen wirst, entscheidet sich daran, ob du drin bist in diesem Reich oder draußen bleibst. Das wird Paulus Ihnen deutlich gesagt haben. Du wirst das zukünftige Reich, du wirst den Himmel und die Ewigkeit nur miterleben mit Jesus und nicht in der Verdorbenheit und Verdammnis, wenn du in das gegenwärtige Reich eintrittst. Und das ist die Frage, die Paulus an uns richtet. Sind Sie drin in diesem Reich? Gehören Sie schon dazu? Glauben Sie an Jesus als Ihren persönlichen Retter? Haben Sie Ihr Leben an ihn gehängt? Es gibt nur eine einzige Eingangstür, wird Paulus ihnen auch gesagt haben. Es gibt nur eine einzige schmale Pforte, durch die man in dieses Reich Gottes hineinkommt. Und das ist der Messias persönlich. Das ist Jesus Christus persönlich. Und das bedeutet, dass ich nicht einfach nur sage, ja, ich glaube schon, dass man Jesus braucht, um in das Reich reinzukommen, sondern das bedeutet, dass ich sage, Herr Jesus, bring mich in dein Reich. Schenke mir Vergebung meiner Schuld. Lege du deine Hand auf mein Leben und sei du mein Herr und sei du mein König und lass mich dabei sein in deinem Reich. Und er hat versprochen, er wird es dir schenken. Er will es dir so gerne schenken. Man hat oft erzählt, damals von dieser Tränenhalle im alten DDR-Flughafen in Berlin, Schönefeld. Da gab es viele verschiedene Durchgänge durch diese Tränenhalle, in der die Menschen sich verabschiedet haben, bevor zum Beispiel ihre Angehörigen abflogen. Da gab es einen Durchgang für Bürger aus der BRD und einen Durchgang für Bürger aus der DDR, einen Durchgang für Bürger aus den sozialistischen Staaten und so weiter und so weiter. Und so stellen sich viele Menschen den Weg in das Reich Gottes vor. Als ob es da verschiedene Zugänge gäbe. Für jede Gruppe einen eigenen. Für die einen Jesus, für die anderen das Judentum, für die Dritten vielleicht so eine esoterische Kombination. Und Paulus wird ihnen gesagt haben, nein, es gibt nur eine einzige Pforte. Es gibt nur einen einzigen Durchgang. Jesus. Wissen Sie, mir hat neulich, noch gar nicht lange her, jemand das mal sinngemäß so gesagt. Und der hat das überhaupt nicht böse gemeint. Er hat gesagt, wissen Sie, das ist mir zu extrem, wie da bei Ihnen gepredigt wird. Da immer die Sache mit Himmel und Hölle, das regt mich zu sehr auf. Das ist nicht gut für mich. Ich komme nicht mehr. Verstehen Sie es bitte? Ihre Leute sind alle unheimlich nett und man hat mich hier so freundlich aufgenommen. Aber bitte verstehen Sie es. Ich ertrage das nicht. Das ist mir zu extrem. Das ist nicht gut für mich. Und ich habe diesen Menschen versucht, ganz freundlich zu sagen, wissen Sie, die Frage ist nicht, ob eine Sache extrem ist oder nicht. Wer will das schon beurteilen? Die Frage ist, steht es in der Bibel oder nicht? Und wenn das Jesus gesagt hat mit Himmel und Hölle, dann ist Jesus auch extrem. Es gibt nur diesen einen Weg. Und ich habe gesagt, überlegen Sie sich das gut. Und vielleicht kommt der Tag, wo Sie auch gern wieder zu uns kommen. Sie sind immer ganz herzlich willkommen. Und Paulus wird den Leuten hier gesagt haben, versteht ihr jetzt, warum diese Sekte überall auf Widerspruch stößt? Versteht ihr, warum diese Sekte überall auf Widerspruch stößt? Weil sie sagt, es gibt eine einzige Person, die allein den Zugang zu diesem Reich ermöglicht. Und diese eine Person ist auch noch ein Gekreuzigter und soll auch noch auferstanden sein. Und der sagt auch noch, er sei der König der Welt und der Richter am Ende aller Zeiten. Versteht ihr, warum dem widersprochen wird? Kein Wunder, ihr Lieben, dass das Evangelium von Jesus Widerspruch provoziert. Bis heute ist das so. Und im provisorischen Gefängnis bei Paulus damals war es nicht anders. Und jetzt kommen wir zu den Versen 24, 25. Die einen stimmten dem zu, was er sagte, die anderen glaubten nicht. Sie waren aber untereinander uneins. Das Wort für uneins, das heißt im Griechischen, wenn man das übertragen würde, unsymphonisch. Symphonisch bedeutet ja schöner Zusammenklang. Und unsymphonisch bedeutet Missklang. Missklang, Widerspruch. Und das ist das Dritte, was das Evangelium provoziert. Das Evangelium provoziert nicht nur Klärungen und Widerspruch, es provoziert drittens Scheidungen. Das Evangelium provoziert Scheidungen. Und ich meine jetzt nicht Scheidungen zwischen Christen. Die gibt es manchmal leider auch. Dass Christen, obwohl sie zu Jesus gehören, sich trennen hier auf dieser Erde über bestimmten Fragen. Das ist immer schmerzlich. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern hier geht es um die Scheidungen, die am Evangelium entstehen. Weil die einen dem zustimmen, wie Vers 24 sagt, und die anderen es ablehnen. Und wissen Sie, bei denen, die zustimmen, steht wörtlich, sie ließen sich überzeugen. Sie ließen sich überzeugen, steht hier wörtlich. Das heißt, die sind nicht über den Tisch gezogen worden. Die sind nicht irgendwie emotional vereinnahmt worden, sondern die sind überzeugt worden durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Und wissen Sie, das ist es, was wir mit unserer Verkündigung auch von Gott erbitten, dass er das schenkt, dass Menschen überzeugt werden, dass Jesus der Weg ist und die Wahrheit und das Leben. Dass Menschen, deswegen reden wir ja so gründlich über das Wort Gottes, dass Menschen das lesen, dass sie es nachvollziehen und dass sie überzeugt werden, ich brauche Jesus. Und dass sie überzeugt werden, Jesus ist der Messias. Und dass sie dann so überzeugt sind, dass sie den Mut haben, persönlich Jesus anzurufen und zu sagen, Herr, ich brauche dich auch und ich will es wagen, dir zu glauben. Und alles auf diese eine Karte zu setzen, die du persönlich bist. Überzeugt. Ja, das Evangelium provoziert Scheidungen. Sie waren untereinander uneins, steht hier in Vers 25 und in Vers 29 steht es nochmal. Und als er das gesagt hatte, gingen die Juden weg und stritten heftig untereinander. Dieser Vers 29 steht in den meisten Bibeln in Klammern, weil er in den ursprünglichen ältesten Manuskripten nicht dabei ist. Das ist wahrscheinlich eine spätere Einfügung. Das können wir an den Manuskripten sehen. Wir haben ja sehr gut die Originalmanuskripte vorliegen. Und wahrscheinlich ist das eine spätere Ergänzung noch, die aber nichtsdestotrotz etwas Richtiges sagt. Und als er es gesagt hatte, gingen die Juden weg und stritten heftig untereinander. Das Evangelium provoziert Scheidungen. Und so zieht es sich durch die ganze Apostelgeschichte. Denken Sie an die Predigt, die Paulus auf dem Areopag gehalten hat in Athen. Da gab es hinterher total gegensätzliche Reaktionen. Die einen haben sich bekehrt und die anderen haben sich lustig gemacht über das, was er sagte. Und die Dritten haben gesagt, naja, mal sehen. Wie heute. Es gibt Scheidungen. Und das ist unvermeidbar. Diese Scheidungen gehen tief. Diese Scheidungen gehen tief. Und schon Jesus hat angekündigt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Scheidungen. Und Jesus hat gesagt, diese Scheidungen werden mitten durch Familien hindurchgehen. Das tut dann besonders weh. Wenn die einen Jesus glauben und Jesus als ihren Herrn anbeten und die anderen ihn ablehnen und vielleicht sogar bekämpfen. Das Evangelium provoziert Scheidung. Wir sehen es auch hier. Und Paulus will seinen Besuchern und er will es uns ins Herz schreiben, wie ernst diese Scheidung ist. Wie gefährlich sie ist für den Einzelnen, wenn er auf der falschen Seite steht am Ende. Wenn er auf der Seite derer steht, die nicht zu Jesus gehören, die ihn ablehnen. Und schauen Sie, Paulus nimmt auch kein Blatt vor den Mund, was mit denen ist, die Jesus ablehnen. Er sagt das total deutlich. Und ich musste denken, dagegen sind unsere Predigten oft noch schüchtern zu nennen, gegen das, was Paulus hier sagt. Er zitiert am Ende extra ein Wort des Propheten Jesaja. Jesaja 6. Und schauen Sie, was er hier schreibt. Lukas zitiert extra dieses Schlusswort, mit dem Paulus diese Eintages-Theologie-Veranstaltung beendet. Das hat er sich als Schlusswort überlegt. Ich finde das sehr gewagt, aber Paulus wusste, was er tat. Sie waren aber untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hatte. Das war sein Schlusswort. Und da zitiert er den Propheten Jesaja. Und lesen Sie, wie Paulus das einfügt. Er sagt, mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Und dann kommt's aus Jesaja 6. Geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen. Mit den Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen helfe, damit sie nicht etwa hören, sehen und sich bekehren. Liebe Leute, sagt Paulus, an euch wiederholt sich heute, was der alte Prophet Jesaja schon damals vor 700 Jahren gesagt hat, an euch wiederholt es sich heute, wenn ihr Jesus ablehnt, ihr habt euer Herz verstockt. Ihr habt euer Herz gegenüber dem heiligen Gott verschlossen. Ihr wollt euch nicht vor ihm beugen. Ihr wollt ihm nicht glauben. Und darum könnt ihr es nicht. Erst wolltet ihr ihn nicht hören und irgendwann könnt ihr ihn nicht mehr hören. Das ist sein Gericht. Erst wollt ihr ihn nicht sehen und irgendwann könnt ihr ihn nicht mehr sehen. Das ist seine Konsequenz. Erst wollt ihr euch nicht bekehren und sträubt euch und tretet ihn mit Füßen und irgendwann könnt ihr es nicht mehr. Und das ist dann sein Gericht. Leute, es ist so gefährlich, bei den Scheidungen auf der falschen Seite zu stehen. Ihr, ruft Paulus seinen Besuchern zu, ihr wiederholt diese Tragödie, wenn ihr Jesus abweist. Wenn ihr euer Herz für den Messias geschlossen haltet, ihr wiederholt diese Tragödie. hier und heute. Und wer von uns wiederholt diese Tragödie? Ja, auch das ist eine Wirkung des Evangeliums. Es provoziert Scheidung. Obwohl es uns doch retten will, obwohl Gott doch mit einem liebenden Herzen uns nachgeht, uns entgegengeht, um uns wirbt, um uns ringt. Er hat dich doch lieb. Versteh das doch. Und sein Wort will dich nicht fertig machen, sondern dich rufen und dich einladen und dich locken. Aber was wirst du tun? Was wirst du tun? Sein Wort kommt nicht leer zurück. Und dann fügt Paulus noch diesen letzten Vers hinzu, Vers 28. Und da sagt er seinen jüdischen Volksgenossen, denen, die Jesus ablehnen, so sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist und sie werden es hören. Und da sehen wir am Schluss eine vierte Auswirkung, die durch das Evangelium provoziert wird. Das Evangelium provoziert nicht nur Klärung der Fronten, das Evangelium provoziert nicht nur Widerspruch, das Evangelium provoziert nicht nur Scheidung, sondern das Evangelium provoziert am Ende auch Bekehrungen. Das ist das vierte. Und sie werden es hören. Wenn ihr nicht wollt, sagt Paulus zu den ungläubigen Juden. Und das war wahrscheinlich die Mehrheit unter seinen Zuhörern. So dieser Eindruck entsteht zumindest. Glaubt nicht, dass der Himmel leer bleiben wird. Glaubt es nicht. Sie werden es hören. Es werden Heiden und weitere Juden umkehren und Jesus als ihren Erlöser anrufen. Und schauen Sie, das hat sich doch bis heute wunderbar bewahrheitet. Das Evangelium provoziert Bekehrungen. Bis heute. Knapp 2000 Jahre später hat das Evangelium seinen Siegeszug durch die ganze Welt angetreten. Am Anfang stand es in der Apostelgeschichte, ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, Judäa, Samarien, es wird der Kreis immer größer werden und bis an das Ende der Erde. Und was Paulus versprochen wurde für die Stadt Korinth, das gilt weltweit. Wissen Sie, was Jesus dem Paulus versprochen hat für Korinth? Da hat er gesagt in Apostelgeschichte 18, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Die haben sich noch nicht bekehrt, aber die werden sich bekehren. Sie werden es hören. Und so hat es doch schon der Herr Jesus versprochen. In seiner großen Endzeitrede in Matthäus 24, da hat er in Vers 14 gesagt, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich Gottes, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Es wird gepredigt werden in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Was hier nicht steht, ich bitte das sehr deutlich zu beachten, das wird in den Kommentaren immer wieder diskutiert. Was hier steht nicht, Vers 28 leitet das Ende der Judenmission ein. Hier steht nicht, dass Gott sich von seinem Volk Israel hier abwendet. Dass Jesus die Akte Israel an dieser Stelle schließt und gewissermaßen dieses Volk durch die Gemeinde ersetzt. Das steht hier nicht. Es steht hier nicht, dass es keine Zukunft für Israel geben wird. Das steht hier überhaupt nicht. Und gerade die Christen in Rom, die wussten das ja am besten. Die hatten ja wenige Jahre vorher den Römerbrief von Paulus bekommen, wo Paulus in Römer 11 ganz, ganz deutlich gesagt hat, dass es eine Zukunft auch für das Volk Israel geben wird, dass sich ein Teil Israels bekehren wird, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Und dass Gottes besondere Begabung und Berufung ihn nicht gereuen können, wie Paulus sagt in Römer 11, Vers 29. Und dass sich ganz Israel, und das meint an dieser Stelle ein großer kollektiver Teil dieses Volkes, am Ende zu Jesus bekehren wird. Das ist alles nicht in Frage gestellt. Das ist hier alles nicht aufgehoben. Israel wird nicht aufgegeben. Aber Gottes Wort sagt auch ganz offen, es wird nur ein Rest sein. Es wird nur ein Teil sein, ein großer Teil, aber ein Teil. Und ein anderer, sehr großer Teil wird an seinem verstockten Herzen zugrunde gehen. Aber es wird Bekehrungen geben, solange Jesus sein Evangelium verkünden lässt. Und sie werden es hören. Es werden sich Heiden bekehren und es werden sich Juden bekehren. Es werden sich Menschen in allen Erdteilen dieser Welt zu Jesus bekehren. Sie werden das Heil Gottes geschenkt bekommen, seine Vergebung, seine Versöhnung, die Zutrittsgenehmigung zum Himmel, dass sie Bürger seines Reiches sein dürfen. Und sie werden es hören und sie werden umkehren. Das Evangelium provoziert Bekehrungen. Die ganze Apostelgeschichte ist ein glorreicher Beweis für diese Behauptung. Und ihr Lieben, das ist nicht nur eine Behauptung, sondern das ist eine Verheißung, das ist eine Zusage Gottes und sie werden es hören. Und wo immer sie ihre evangelistische Verantwortung wahrnehmen, wo immer sie Menschen mit der Botschaft von Jesus zu erreichen versuchen, wo sie missionarische Schriften weitergeben oder einfach sagen, wie sie zu Jesus gefunden haben, wo sie evangelistische Predigten weiterreichen, wo sie Menschen einladen zur Gemeinde, wo sie ihren Glauben bezeugen, da dürfen sie dem Herrn vertrauen, er wird es segnen. Die Saat geht nicht immer vor unseren Augen schon auf, aber der Herr wird Menschen in sein Reich dazu rufen. Und wenn wir im Februar unsere Evangelisation angehen, bei der wir mitarbeiten als Gemeinde, dann dürfen wir darauf vertrauen und sie werden es hören. Das Evangelium provoziert dies und der Herr wird es nach seinem Willen schenken. Liebe Gemeinde, die wunderbare Provokation des Evangeliums hat bis heute nichts, aber auch gar nichts eingebüßt von ihrer Dynamik, von ihrer Schärfe auch und von ihrer Kraft. Halten wir das fest zum Schluss. Das Evangelium provoziert bis heute die Klärung der Fronten. Das Evangelium provoziert bis heute Widerstand, dass Leute es nicht mehr ertragen und sagen, und jetzt reicht es mir. Das Evangelium provoziert bis heute Scheidungen zwischen denen, die ihr Leben an Jesus hängen und denen, die ihn ablehnen und abstoßen. Und das Evangelium provoziert bis heute Bekehrungen. Und ich möchte dich ganz persönlich fragen, welche Provokation hat das Evangelium in deinem Leben bisher bewirkt? Wozu hat dich Gottes Evangelium provoziert? Lasst uns doch noch viel mehr der Kraft dieses Evangeliums vertrauen. Und lasst uns mit unseren Worten und mit unseren Taten einstimmen in dieses Lied, das den Siegeszug des Evangeliums bejubelt. Frohe Botschaft, wir künden den Völkern, die sie führt zum himmlischen Pfad. O Botschaft voll Licht und voll Wahrheit, o Botschaft voll Heil und Gnad. Sieh, das Dunkel wird zur Dämmerung und die Dämmerung weicht dem Licht. Wenn Christi Reich, da ist es wieder, das Reich Gottes, wenn Christi Reich bricht an mit Macht, sein Reich voller Lieb und Licht. Lasst uns singen, ein Lied für die Völker, das die Herzen freudig bewegt. Ein Lied, das zum Heiland sie führet, der Zwietracht und Hass zerschlägt. Unsere Botschaft gilt jedem auf Erden, dass der Gott, der alles regiert, uns Jesus gesandt zur Erlösung und uns in den Himmel führt. Diese Botschaft rühmt unseren Retter, dessen Ehre alles erfüllt, der Sünde besiegt und in Herzen die Zweifel und Ängste stillt. Und das wünsche ich Ihnen so sehr, dass der Jesus mit seiner Wahrheit, mit seiner persönlichen Gegenwart auch in Ihrem Herzen alle Zweifel und alle Ängste zur Ruhe kommen lässt, weil er Ihnen die Gewissheit schenkt, meine Schuld ist vergeben. Ich darf dabei sein im herrlichen Reich meines Gottes, denn Jesus hat mich gerettet. Amen.